Ich weiß auch noch, vor ein paar Jahren, da ist dann mal wieder was sehr, sehr viral gegangen und dann saß ich irgendwie vorm Handy und habe mir das die ganze Zeit angeguckt und dachte mir so, was ist das für eine schreckliche Welt, ich habe in dem nichts getan.
Wie können wir Polarisierung begegnen und Europa stärken? Hi, ich bin Mushta Sherzada und das ist Gesellschaft besser machen, ein Podcast der Körber Stiftung. Hier spreche ich alle zwei Wochen mit verschiedenen Menschen, die genau diese Fragen bewegen. Wie viel Mut kostet es eigentlich, man selbst zu sein, wenn die eigene Identität ständig zum Gegenstand politischer Debatten gemacht wird? In einer Zeit, in der Begriffe wie Wokeness oder Diversität oft als Kampfbegriffe genutzt werden, entscheiden sich manche Menschen bewusst für die radikale Sichtbarkeit. Eine von ihnen ist Phoenix Kühnert, Aktivistin, Schauspielerin und Autorin des Buchs Eine Frau ist eine Frau ist eine Frau über Transsein und mein Leben. Darin erzählt sie von ihrem Weg zu sich selbst und räumt mit gängigen Vorurteilen auf. Für sie ist Repräsentation kein nice to have, sondern essentiell für eine gerechtere Gesellschaft. Denn wer sich nirgends wiederfindet, beginnt oft an sich selbst zu zweifeln. Gleichzeitig bedeutet Sichtbarkeit auch Angriffsfläche. Auf Social Media und mittlerweile auch im Fernsehen kämpft sie für Transrechte und setzt dabei nicht nur auf Lautstärke, sondern auch auf eine entwaffnende Verletzlichkeit. Schön, dass du da bist, liebe Phoenix.
Schön, da zu sein. Das war eine sehr schöne Vorstellung.
Freut mich, ja, dass es dir gefallen hat. Das ist schön. Du bist, ich habe es gerade schon gesagt, eine sehr bekannte und vor allem auch prägende Stimme für die Trans-Community in Deutschland. Aber jeder Moment beginnt ja natürlich auch mit dem Weg dieser Selbstwirksamkeit. Den hast du hinter dir und auch in einem Buch festgehalten. Wann hast du zum ersten Mal gemerkt, dass deine Stimme wirklich wichtig ist und auch bei anderen Menschen etwas bewirkt?
Das ist gar nicht so leicht zu beantworten, weil auch jetzt, als du mich vorgestellt hast, wird mir selbst manchmal erst wieder richtig bewusst, was ich eigentlich mache und dass natürlich irgendwie als Transperson in der Öffentlichkeit stehen irgendwie schon per se so laut ist, obwohl ich manche Dinge gar nicht, also wenn ich jetzt irgendwann als Schauspielerin mitspiele, dann hat es jetzt von mir aus gar nicht so viel transaktivistischen Hintergrund, sondern ich bin halt einfach da. Und natürlich hat das aber trotzdem auch eine Wirkung nach außen und die ist auch wichtig und vor allem auch die Repräsentation. Wann ich das gemerkt habe, war für mich, ich hatte früher ein großes Vorbild, Kim Petras. Mittlerweile hat sie einen Grammy gewonnen und ist sehr bekannt als Popstar in den USA. Und die hat schon in sehr, sehr jungen Jahren sich als trans geoutet und darüber auch in den Medien gesprochen. Ich bin ein paar Jahre jünger als sie und habe das damals dann mitverfolgt und war ganz fasziniert. Und vor ein paar Jahren hat meine Schwester mir gesagt, dass sie mit einer anderen jungen Transfrau gesprochen hat, die wiederum ein paar Jahre jünger ist als ich, und meinte sie zu mir, für die bist du Kim Petras. Und das war so ein Moment, wo ich dachte, ach krass, ja.
Und kannst du dich an eine ähnliche Begegnung erinnern, beispielsweise bei einer Lesung, wo jemand auf dich zukam und du gemerkt hast, das hat so einen wahnsinnigen Impact, dass ich auch dieses Innere und Persönliche mit anderen Menschen teile?
Bei meinen Lesungen habe ich natürlich sehr, sehr viele Menschen mit sehr, sehr vielen Geschichten getroffen, die mir auch sehr, sehr viele Geschichten erzählt haben. Und ich glaube, für mich ist eigentlich immer am bewegendsten, wenn die Eltern dabei sind, wenn es um junge Menschen geht, und die Eltern dabei sind und die Eltern mit an einem Strang ziehen, wenn die Eltern über ihren eigenen Schatten auch irgendwie springen und offen sind und mir Fragen stellen, wie man mit XYZ jetzt am besten umgehen kann, was mit dieser Lebenssituation, was würde ich schätzen? Und da einfach so viel Liebe mit dabei ist, das finde ich ganz, 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 ganz schön. Und wenn vor allem die Eltern auch, ich habe nämlich vor kurzem erst was auf Social Media gesehen und mich so ein bisschen gefragt, was meine Meinung dazu eigentlich ist. Und zwar war das ein Video von einem Creator, der darüber berichtet hat, naja, es geht ja im Kontext von jungen Transmenschen immer darum, wie geht es denen, aber wie geht es eigentlich den Eltern? Und das Leid der Eltern dürfen wir nicht vergessen. Bis zu einem gewissen Grad gehe ich mit. Selbstverständlich, auch für die Eltern ist das ein bewegender Moment. Aber ich finde es eben gerade so schön, wenn es die Eltern schaffen, einfach nur zu lieben und selbst einen Schritt zurückzugehen und eben beispielsweise mit einem jugendlichen Menschen, der struggelt mit Geschlecht, eben vielleicht auf eine Lesung von mir zu gehen und hinterher mal kurz mit mir zu reden. Das finde ich schön. Und natürlich auch nicht nur zu mir, es gibt natürlich auch noch ganz viele andere.
Ja, aber spannend, an diese Gruppe wird tatsächlich wenig gedacht, an diese
ja, aber
Bezugspersonen,
ist nicht, aber
die so wichtig
auch,
sind.
Ja, aber Eltern ist halt auch, ich glaube, das Leid der Eltern in Anführungsstrichen muss nicht ganz nach vorne gestellt werden. Weil ich finde schon, ich bin natürlich nicht Mutter, kann es mir vorstellen, aber als Elternteil sollte man ja erstmal einfach auch lieben und unterstützen.
Definitiv.
Und nur weil das Geschlecht vielleicht doch nicht das ist, was man bei der wundervollen Gender-Reveal-Party gefeiert hat, Ja.
Das ist so ein furchtbarer Trend, aber gut, das ist ein anderes Thema. Und wenn du so auf die letzten Jahre schaust, was würdest du sagen, wie hat sich die Wahrnehmung von Transpersonen in der Öffentlichkeit verändert? Gibt es da mehr Vorurteile als noch vor ein paar Jahren oder hat sich da was ins Positive verändert? Weil mein Gefühl ist, dass bei vielen Themen, die auch Minderheiten betreffen, dass die Grenze des Sagbaren sich eher verschoben hat in eine nicht so schöne Richtung. Wie nimmst du das wahr?
Ja, ich glaube, dass es Punkte gibt, an denen sich die Gesellschaft positiv entwickelt hat. Eine Sache, die ich auch immer wieder anbringen möchte, ist, dass wir in Deutschland aktuell die beste Gesetzeslage für transgeschlechtliche Personen haben, die wir je hatten. Finde ich auch immer wichtig zu sagen, dass der Kampf der letzten Jahrzehnte auch, es hat was gebracht. Also wir sind nicht, ja, also was sowas angeht, es hat auch Dinge gebracht. Aber natürlich, vor allem wenn wir in die USA schauen, finde ich, dass, du hast Vorurteile angesprochen und eben genau diese, sind es noch Vorteile oder sind es Wahnvorstellungen? Also Dinge werden mir und der Community nachgesagt, auch wirklich an mir persönlich teilweise in meinen Kommentarspalten, dass ich pädophil sei, dass ich ja eigentlich nur in Damen umkleiden will, um Frauen zu vergewaltigen. Und dann denke ich mir so, naja, also wäre echt kompliziert dafür, dass jeder Mann einfach die Tür aufmachen kann und reingehen kann.
Warum sollte man sich den ganzen Stress geben?
Ja, also dafür macht Transsein echt zu wenig Spaß, ja. Sage ich ganz ehrlich. Das kann ich wirklich nicht empfehlen. Also sollte uns jemand zuhören, darüber, nein, Spaß. Ja, ich habe das Gefühl, dass so diese große Idee, was Transfrauen, vor allem ja auch Transfrauen, machen, was wir wären, was unsere Intention wäre, wird mittlerweile fast eher als Wahnvorstellung verkauft. Und das macht mir Angst, weil es ja auch so viele Leute irgendwie zu glauben scheinen oder mindestens mal ein bisschen zu lange drüber nachdenken. Also Transpersonen sind ja einfach statistisch gesehen eher eine Personengruppe, die Opfer von Straftaten wird, als dass sie begehen. Also Transmenschen sind eher von unserer Gesellschaft betrachtet eher schutzbedürftig. Auch wenn das jetzt, ich will uns nicht als Opfer darstellen, aber eher so grundsätzlich eher schutzbedürftig, als dass man uns an den Pranger stellen sollte. Und ich finde es manchmal so schade, vor allem wenn es um verschiedene gesellschaftliche Diskussionen in Bezug auf Transpersonen geht, dass Menschen manchmal nicht verstehen, auch wenn ich natürlich jetzt nicht mit dem Finger auf die da oben zeige, weil das ist nicht meine Art und wäre auch nicht meine Art, Dinge zu formulieren. Trotzdem möchte ich bei Menschen, die populistische Politik machen, darauf hinweisen, dass eben auch mit dem Finger auf Transmenschen zu zeigen, auf diese marginalisierte Gruppe, auch eine Art und Weise ist, von anderen Themen abzulenken. Und ob es jetzt so wichtig war zu entscheiden, ob Transfrauen bei Olympia teilnehmen dürfen oder nicht und da so ein großes Ding draus gemacht werden musste, oder eben ganz, ganz viele Dinge, die immer sehr groß aufgeblasen werden. Dabei haben wir, witzigerweise, da sind manche Menschen, die Kommentare bei mir schreiben und versuchen gehässig zu sein und ich mir manchmal einig, wir haben andere Probleme eigentlich.
Definitiv. Und Social Media ist ja in dem ganzen Spiel ja auch so Fluch und Segen zugleich. Mhm. Der Ton ist auf der einen Seite unheimlich rau geworden, auf der anderen Seite bietet es eine extreme Reichweite. Man kann ganz viele Menschen erreichen. Du bist vor allem dort auch großes Vorbild für sehr viele Menschen. Und da kommt ja auch so eine gewisse Verantwortung mit einher, mit dieser Vorbildfunktion. Fühlst du dich dadurch manchmal so unter Druck gesetzt, dass du immer stark sein musst, laut sein musst, präsent sein musst, jetzt gerade in Bezug auf deine Social-Media-Präsenz?
Ich würde behaupten, dass sich das sehr, es gibt Momente, in denen es um beispielsweise Trans-Themen geht und wenn in unserer Gesellschaft etwas passiert, und ich habe das Gefühl, da muss ich jetzt was zu sagen, dann spüre ich diesen Druck natürlich. Tatsächlich gerade ganz brandaktuell habe ich mich noch nicht dazu geäußert, dass meine liebe Freundin Caitlyn Jenner in den USA gerade sich beklagt, dass ja jetzt nun auch ihr Personalausweis bzw. Reisepass den Gendermarker männlich hat. Obwohl sie doch so eng mit Donald Trump befreundet ist.
Sie ist großer Fan und Supporterin.
Genau, und deswegen dazu wollte ich eigentlich was machen und habe jetzt fast schon das Gefühl, oh, es ist eigentlich jetzt schon wieder 3 Tage her, bin ich eigentlich schon wieder zu spät dran. Aber ich habe den Geburtstag von meiner Oma gefeiert, Entschuldigung. Ja, und das finde ich aber auch wichtig, dass man sagt, nein, heute feiere ich meine Oma und jetzt muss ich nicht über Caitlyn Jenner reden, weil so wichtig, also ja, es ist wichtig, aber ja, es gibt auch noch das Privatleben. Aber für mich gibt es schon auch andererseits so die Frage der Verantwortung. Ich bin zum Beispiel eine Person, ich würde jetzt nicht, ich versuche so wenig wie möglich beispielsweise, dass man auf meinem Account Alkohol sieht zum Beispiel. Ist jetzt nicht so, als würde ich wahnsinnig viel Alkohol trinken, aber wenn ein Weinglas mal auf dem Tisch steht, dann stelle ich das eher zur Seite, weil ich finde nicht, dass man muss nicht weiter promotet werden, sag ich mal.
Und mittlerweile bist du ja auch als Schauspielerin super erfolgreich, bist da beim ZDF zu sehen als Schauspielerin und wie hat sich diese neue Art der Öffentlichkeit für dich angefühlt und Wirst du da eigentlich für Rollen vorgeschlagen, die hoffentlich auch fernab von irgendwelchen Stereotypen sind? Mhm. Oder bist du da auch damit konfrontiert?
Tatsächlich war es ganz am Anfang meiner Schauspielkarriere, die ja noch gar nicht so lang ist, war es irgendwie immer mein großer Wunsch, eine Rolle zu spielen, die cisgeschlechtlich ist. Und weil eben mein Einstieg in die Schauspielbranche war, dass vor ein paar Jahren in der Schauspielwelt klar wurde, oh, eine Transrolle sollten wir im Idealfall von einer Transperson spielen lassen. Und so bin ich da reingerutscht. Und tatsächlich ist es aber so, dass eigentlich fast alles, was ich jetzt gespielt habe, nie deutlich gemacht wurde, ob diese Person jetzt trans ist oder nicht. Tatsächlich gab es einen Film, den ich gedreht habe, in dem habe ich eine Szene gedreht, in der ich mich geoutet habe. Und die wurde am Ende aber rausgeschnitten, was ich auch gut fand. Weil es muss ja auch alles immer gar nicht so. Also dementsprechend, mein großes Ziel, eine Cis-Rolle zu spielen, habe ich eigentlich gemacht. Weil solange es nicht gesagt wird, ist ja erstmal, wird ja davon ausgegangen, dass Menschen cis-geschlechtlich sind. Und ja, jetzt habe ich so ein bisschen die Frage vergessen, aber ich glaube, ich habe sie auch ein bisschen beantwortet.
Du hast sie auf jeden Fall beantwortet. In deinem Buch und auch mit deinen Rollen schaffst du ja unheimlich viel Raum für Empathie, was ganz wichtig ist, weil das ja auch entscheidet, wem bringen wir Empathie entgegen, wer gehört zu unserer Gesellschaft dazu, mit wem sind wir dann vielleicht auch solidarisch und aus dieser Entfremdung, aus diesem, was wir nicht kennen, was uns vielleicht auch Angst macht, wird irgendwie näher und das schafft ja ganz andere Möglichkeiten des Miteinanders. Und trotzdem werden aber diese Räume für Empathie, die du versuchst zu öffnen, leider immer kleiner. Und Begriffe wie Queerness, Transsein werden immer wieder instrumentalisiert, um auch diese Polarisierung zu verstärken. Und deswegen würde mich auch interessieren, wie du die Spaltung der Gesellschaft wahrnimmst und vor allem auch, wo nimmst du sie als krasser wahr? Also eher in deinen Kommentarspalten oder bei Begegnungen auf der Straße?
Kommentarspalte, 100%. Ja? Okay. Das ist ja etwas, da spreche ich mit Menschen in meinem engeren Umfeld sehr viel darüber, wie das für mein Gehirn sehr schwer zu verarbeiten ist, wie meine Kommentarspalten aussehen und wie mein Leben aussieht, sobald ich das Handy weglege. Also ich erfahre keine Anfeindungen in meinem Leben außerhalb des Internets. Was natürlich auch schön ist, ich möchte auch auf niemanden treffen, der oder die da irgendwelche Kommentare schreibt, um ehrlich zu sein, oder mir irgendwelche Gewalt androht. Das ist toi 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 noch nicht passiert und ich hoffe, es passiert auch nie. Dennoch ist es aber so, wenn ich mich in Räumen bewege, in denen jetzt auch mich jemand, also in dem mich jetzt niemand kennt oder so, das ist jetzt nicht so, als wenn mir da, also ich führe eigentlich ein ziemlich normales Leben, was auch immer normal bedeutet, aber diese Diskrepanz ist, ja, also im echten Leben ist mein Problem eher, dass vor allem Männer mich irgendwie toll finden und mit mir reden wollen und was weiß ich. Und im Internet werde ich dann beleidigt. Also das ist, ja.
Und hast du Freundinnen oder Freunde? Also weil bei dir ist es ja tatsächlich so, dass du, dass man sagt ja, du passt als Frau. Mhm. Und hast du Freundinnen und Freunde, denen es nicht so geht, die aber trotzdem auf der Straße einfach noch wirklich Probleme haben, über dieses Anglotzen hinaus?
Also wie jetzt Gender, was das Gender angeht, tatsächlich in meinem engen Umfeld gar nicht so viel. Das, was ich viel im Austausch bespreche mit engen Freunden, ist schwule Freunde von mir. Mein lieber Freund Robin Solf hat nämlich auch eine Serie auf seinen Social-Media-Kanälen, was für ihn in seiner homosexuellen Beziehung mit seinem Partner normal ist. Nämlich, dass sie eben Angst vor Anfeindungen haben, wenn eine Gruppe von jungen Männern auf der Straße ihnen entgegenkommt, dann lassen sie die Hände eher los, wenn sie Händchen gehalten haben, was eh schon für die was Besonderes ist, weil sie nicht immer sich wohlfühlen, auch wenn sie in Berlin wohnen. Oder dass sie sich nicht an jedem Ort küssen würden, weil sie Angst hätten, dass Anfeindungen passieren können. Und das sind Lebenserfahrungen, die ich tatsächlich in jungen Teenagerjahren auch gemacht habe. Also vor der Transition sind das Erfahrungen, die ich so auch gemacht habe oder auch in der Transition, als ich eben nicht gepasst habe, als ich für die Gesellschaft sehr besonders aussah und irgendwie nicht ganz so greifbar war. Aber heute, also wenn ich einen jungen Mann an meiner Seite habe, dann, wenn mir eine Gruppe junger Männer entgegenkommt, dann nehme ich die Hand eher fester, als dass ich sie loslasse, weil ich überhaupt keine Angst vor Übergriffen, kann man als Frau natürlich einfach per se nicht sagen, aber ich habe vor transfeindlichen Übergriffen verhältnismäßig wenig Angst. Also will ich jetzt auch nicht beschreien, weil natürlich mache ich mir auch immer Gedanken. Oder wenn ich im Taxi bin, geht meine Stimme eher nochmal eine Oktave nach oben, weil ich einfach dann nicht, einfach auch keine Lust habe, über sowas zu sprechen. Mhm. Und tatsächlich finde ich da mal ganz spannend, ich habe immer wieder schon Frauen gesehen, Cis-Frauen auf Social Media, die sagen, in Situationen, die ihnen bedrohlich vorkamen, in denen Männer mit ihnen flirten wollten, haben sie gesagt, dass sie trans sind, beziehungsweise in Anführungsstrichen, dass sie mal ein Mann waren und dann hatte sie ja in Ruhe gelassen.
Okay.
Wow.
Das habe ich noch nie gehört. Denke ich mir so, wow. Ich kenne immer nur dieses, ich rufe jetzt meinen Freund
ja,
an.
Ja, weil zu sagen, dass du trans bist, das kann dich in eine viel gefährlichere Situation bringen.
Ja, krass.
Ja.
Und was glaubst du, also ich habe ja gerade so ein bisschen schon versucht zu erklären, woher das kommt, dieses Fremde und was wir nicht kennen, davor haben wir Angst. Also Angst ist einfach ein Riesenthema in unserer Gesellschaft. Was glaubst du, warum triggert das die Menschen so sehr?
Ich glaube ja, eine Sache, die immer wieder auch ein bisschen provokant gesagt wird, in der ich aber auch ein bisschen Wahrheit sehe, auch wenn es eher ein Spaß ist, ist, dass ich schon glaube, dass Menschen sich mit ihrer eigenen Geschlechtsidentität oder Sexualität einfach nicht so beschäftigen können oder wollen oder sich da nicht so wohlfühlen und das dann ein bisschen projizieren. Und ich glaube, das kann sie dann wiederum triggern, weil ich meine, Angaben ohne Gewähr, aber ich glaube, dass es mittlerweile sogar auch Statistiken darüber gibt, dass Männer, die sich besonders homofeindlich äußern, mehr dazu neigen, homoerotische Fantasien zu haben, als Männer, die sich nicht homofeindlich äußern. Und genau das ist ja irgendwie der Punkt. Also ich glaube, dass ich abseits vom Transsein einfach für ganz viel Freiheit, Selbstbewusstsein, mich einfach, ja, ich bin einfach ich selbst und zeige das nach außen und bin so, wie ich sein möchte. Und ich glaube, dass viele Menschen das auch einfach gar nicht können. Also will ich gar nicht mit dem Finger drauf zeigen. Es gibt einfach ja auch also Momente, in denen geht das im Leben einfach nicht.
Und hast du das Gefühl, man kann einen Unterschied machen, wie junge Menschen damit umgehen und alte Menschen? Sind junge Menschen wirklich aufgeschlossen oder kann man da eigentlich keinen Unterschied sehen? Und auch gerade Cis-Männer und Cis-Frauen, also mich würde auch interessieren, wenn du über das Transsein sprichst, sind Cis-Männer irgendwie vorsichtiger oder ängstlicher oder kann man das gar nicht so pauschal sagen?
Also grundsätzlich würde ich jetzt, wenn wir gesellschaftliche Gruppierungen quasi beleuchten wollen, ich würde behaupten, junge Menschen, auf die ich treffe, vor allem, wenn es junge Frauen sind, sind sie oft unfassbar aufgeklärt und unfassbar offen. Ist auch in meinem Freundeskreis gibt es eine Tochter, die mittlerweile, glaube ich, auch schon 21 ist, also auch schon eine erwachsene Frau ist, trotzdem ja ein paar Jahre jünger als ich. Aber immer, wenn ich mich mit ihr unterhalte, bin ich unfassbar beeindruckt und denke mir, ja, wenn die alle so werden wie du, dann wird das hier ein richtig schöner Ort. Und dann wiederum sieht man die Statistiken, was junge Leute wählen, was ja mittlerweile dann doch auch viel AfD ist. Und da macht es mir wieder Angst, weil ich glaube, das ist dann alles sehr bubbelig, sage ich mal. Also sehr, ja, in der einen Welt oder auch bei einer anderen Freundin von mir, die Kinder hat, höre ich ganz viele tolle Geschichten über auch einen Sohn von ihr, der einfach, naja, ist halt einfach ein richtig cooler junger Mann. Und das freut mich dann immer, aber auf der anderen Seite glaube ich, dass gesamtgesellschaftlich das vielleicht alles auch ein bisschen schwieriger aussieht, weil doch viele junge Männer auch ja sehr konservativ werden. Und was jetzt der Unterschied zwischen Cis-Männern und Frauen angeht, ich würde behaupten, ich fühle mich mit Frauen einfach meistens ein bisschen wohler, weil ich jetzt auch in meinem Umfeld einfach mich viel mehr mit Frauen umgebe. Aber ja, es ist mal so und mal so.
Okay. Und wie ist deine, wie schätzt du das im unternehmerischen Kontext ein? Also du arbeitest ja auch viel mit Brands zusammen als Influencerin und es gab ja diesen wirklich auffälligen Trend, dass viele Unternehmen sich damit so gebrüstet haben, sei es Diversität und der ganzen Community. Und jetzt flacht das aber wieder so ein bisschen ab. Ist das auch dein Eindruck?
Oh ja, ich würde sagen,
Pinkwashing ist ja das ein großes Stichwort, ne?
Ich würde sagen, es flacht nicht nur ein bisschen ab.
Echt? Okay.
Ich würde sagen, das ist meine großen Jahre sind vorbei.
Wirklich?
Was das angeht schon, habe ich schon ein bisschen das Gefühl. Also natürlich.
Also haben Sie die eine Zeit lang die Bude eingerannt?
Ja, und? Ja, okay. Ja. Man merkt es auch. Und da hat aber auch tatsächlich, das ist natürlich in der Welt, in der wir leben, auch die USA mit Trump und etc., mit den Unternehmen, die da ihre Sitze haben, das beeinflusst uns auch hier. Also so die Pride in Berlin oder in anderen Städten, da sind natürlich auch Unternehmen, die ihren Hauptsitz in den USA haben. Und natürlich haben die da auch dann aus den USA einen Einfluss darauf, wie viel Geld noch hier wo wie reingepumpt wird. Und wie traurig das ist, aber die wollen natürlich auch in der Gunst dieses wundervollen Menschen stehen. Und der wiederum mag natürlich eine Pride-Veranstaltung gar nicht so gerne.
Ja, also es braucht eine extreme Widerstandskraft bei dem, was du machst. Und du hast mal gesagt, dass auch gerade in der Offenheit und der Verletzlichkeit eine große Stärke liegt. Und das zieht sich ja wirklich durch deine ganze Biografie, was ich sehr bewundernswert finde, deine ganze Resilienz. Trotzdem gibst du ja auch offen zu, beispielsweise bei Instagram, wenn du echt mal einfach einen scheiß Tag hast und du fühlst dich nicht gut und du verkaufst dich ja nicht als, ich bin jeden Tag eine Maschine und mir geht's wunderbar. Und wie schaffst du das, bei all dem Hate, der dir auch entgegenschlägt, vor allem online, trotzdem weiterzumachen und laut zu sein und dich diesem Ganzen auszusetzen?
Also Hass im Internet gucke ich mir sehr wenig nur noch an. Das ist...
War das anfangs anders?
Ja, ja. Ich weiß auch noch, vor ein paar Jahren, da ist dann mal wieder was sehr, sehr viral gegangen und dann saß ich irgendwie vorm Handy und habe mir das die ganze Zeit angeguckt und dachte mir so, was ist das für eine schreckliche Welt? Ich habe in dem nichts getan. Und heute... Nee, das ist, wenn ich merke, da drohen ein paar negative Kommentare ein. Natürlich versuche ich darauf zu achten, und dass Kommentarspalten auch bis zu einem gewissen Punkt gemanagt werden können, aber am Ende des Tages bin ich dann doch auch irgendwie alleine, was das angeht, und es geht ja dann auch irgendwie um mich, und es ist aber auch, naja, ist manchmal eine schwierige Situation. Manchmal habe ich aber Momente, in denen ich denke, naja, ich sehe jetzt, hier kommen die negativen Kommentare, es ist jetzt irgendwie, wird sehr negativ, und dann gebe ich so mental irgendwie die Kommentarspalte einfach an die Welt ab und dann...
Sehr gut.
Kann ich jetzt irgendwie dann auch leider nicht helfen. Ich verstehe, beziehungsweise wurde schon kritisiert dafür, dass ich meine Kommentarspalten zu wenig manage. Dass ja quasi meine Kommentarspalten eine Triggerwarnung brauchen. Ja, checke, dass es nicht schön ist, aber soll ich es selber machen? Das wäre sehr hart. Bin ich jetzt die Person, die dafür bezahlen muss, dass ich jemanden anstelle, der das managt, weil andere Leute mich hassen? Weil ich existiere,
ja.
Sehe ich auch nicht.
Also du bist ja betroffen in dem Fall.
Ja, also und dann soll ich jetzt Geld dafür. Also ja. Nee, ich bin ja auch am Ende, ich bin jetzt ja kein Magazin. Also ich finde jetzt schon, wenn ein Magazin oder ein großer Account oder wie auch immer, oder eine Stiftung, etwas auf Social Media hochlädt, und da ist die Kommentarspalte dann natürlich zu managen und da muss man reingucken und gegebenenfalls auch Dinge löschen, wenn Dinge zu krass werden. Aber ich jetzt selber irgendwie, ja. Natürlich trage ich da auch eine Verantwortung, aber muss noch mal weiter drüber nachdenken.
Ja, aber wenn jemand dich angeht, bist du in dem Fall sozusagen Opfer, und Täter ist der, der den Kommentar da lässt. Und ich finde, ich sehe die Verantwortung jetzt nicht bei dir, muss ich sagen.
Ja.
Schwieriges Thema. Und in diesem Podcast geht es ja auch ganz viel darum, dass wir irgendwie verlernt haben, miteinander zu reden, miteinander zu streiten. Wir sind alle in unseren Blasen unterwegs, verlassen diese kaum noch. Und dadurch werden diese Gräben auch immer tiefer. Mhm. Suchst du noch bewusst den Austausch mit Menschen, die du jetzt eher als die anderen bezeichnen würdest oder die zumindest deine Lebensrealität einfach überhaupt nicht verstehen können?
Menschen, die mich nicht verstehen können, okay. Ja, mit denen würde ich mich natürlich unterhalten. Das ist ja auch irgendwie was ich die letzten Jahre immer wieder gemacht habe. Und auch, sagen wir so, wenn ich ein Buch schreibe über mein Leben und die ganze Situation, dann darf das ja auch jemand lesen, der sich damit nicht so gut auskennt. Und dann kennt die Person sich vielleicht mehr damit aus. Das wäre natürlich eine Idealsituation. Aber es gibt für mich auf jeden Fall Grenzen, mit wem ich mich unterhalte, mit wem ich mich nicht unterhalte, weil ich auch immer wieder gemerkt habe, in der Vergangenheit habe mit einer Person ein Gespräch geführt in der Öffentlichkeit und dann im Nachhinein, weil da ein paar Dinge passiert sind, das auch nochmal telefonisch aufgearbeitet mit dieser Person, und irgendwann ist mir am Telefon ist der Groschen gefallen, dass ich mir so dachte, das ist ja gar nicht deine Meinung. Du machst das nur, um populistisch zu sein, um Menschen hinter dich zu scharren, die du eigentlich für absolut dumm hältst. Du bist empathisch genug, um mich zu verstehen, aber du willst es nicht verstehen, weil das nicht deine Brand ist. Das ist nicht das, was du dir aufgebaut hast, sondern du stehst eher auf der rechten Seite. Und das ist halt einfach deine Marke. Mhm. Und als ich das realisiert habe, dachte ich, nee, da muss ich mit meiner persönlichen Geschichte und meiner persönlichen Verletzung, die dementsprechend passiert ist in dieser Situation, muss ich mich dem nicht gegenüberstellen. Weil wozu mache ich denn das?
Das heißt, du wurdest von dieser Person, die ja offenbar populistisch unterwegs ist, aber für dieses Gespräch eingeladen und hattest diese Offenheit zu sagen, ja, lass uns mal drüber reden, vielleicht verstehst du mich dann besser. Und das war dann aber ein Reinfall.
Ja, so kann man das so zusammenfassen. Sagen.
Okay.
Ja, ja.
Und deswegen ziehst du jetzt auch da deine Grenzen und sagst...
Ja, beziehungsweise in diesem Gespräch konkret ist mir bewusst geworden, dass es Menschen da draußen gibt, die über Themen wie beispielsweise Transmenschen diskutieren und auch eine sehr starke Meinung zu haben scheinen. Und man dann aber irgendwann realisiert, ach, du machst das eigentlich nur, um weiterhin diese Menschen hinter dir zu haben, die eben eher konservativ rechts unterwegs sind und die AfD wählen oder was weiß ich, was sie wählen. Aber eigentlich bist du fast zu intelligent, um das wirklich zu glauben, was du sagst.
Und erhältst du solche ähnliche Einladungen überhaupt noch?
Also sehr wenig, weil ich, dafür ist mir mein Lebenszeit auch ein bisschen zu schade teilweise. Also natürlich ist es wichtig, aber da komme ich zurück zu dem, was ich gerade gesagt habe. Wenn ich einer Person gegenüber sitze, deren Beruf es ja ist, mich nicht verstehen zu wollen, dann brauche ich es auch nicht mehr erklären. Führt ja zu nichts.
Das stimmt. Aber was glaubst du denn, brauchen wir auch so als Gesellschaft, um wieder mehr Verständnis gegenseitig füreinander entwickeln zu können, ohne dass wir uns irgendwie verstellen müssen, dass wir irgendwie auch mal andere Perspektiven verstehen und dass wir mal wieder lernen, miteinander zu sprechen, auch außerhalb unserer Blase?
Ich glaube, solange man Geld damit verdienen kann, unempathisch zu sein und Menschen nicht verstehen zu wollen und diese andere Seite darzustellen, ist das auf jeden Fall schon mal ein Problem. Und ich glaube andererseits, ich glaube, es ist grundsätzlich ein sehr, 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 sehr großes Thema. Und ich muss da auch immer wieder an, auch wenn ich keine Wirtschaftsexpertin bin, muss ich auch immer an die Wirtschaft denken, weil ich glaube, dass das immer sehr nah aneinander hängt und wie es eigentlich gerade der Welt geht, wie es der Wirtschaft geht, inwiefern die Menschen nach links und rechts gucken, wen man jetzt gerade hierfür verantwortlich machen kann.
Dass es einem selber nicht so gut geht.
Genau, genau. Wer ist denn jetzt hier gerade schuld? Mhm. Und da werden wir Transpersonen leider zuletzt immer wieder ausgesucht, was ich nicht ganz verstehe, weil wir sind echt verdammt wenige. Und die meisten von uns, ich will nicht für alle sprechen, dafür wurde ich schon mal kritisiert, aber die meisten von uns wollen einfach nur ein sicheres Leben führen und einfach
sein.
Ja, einfach nur existieren und ein sicheres Leben führen. Und wir tun meistens niemandem was.
Ja, also ich frage mich das wirklich, wie wir diesen Austausch wieder hinkriegen. Also in deinem Fall jetzt beispielsweise, wie irgendwie so ein ängstlicher Opi beispielsweise, der noch nie was mit dem Thema zu tun hatte, der einfach mal zuhört, dich kennenlernt und merkt, ist alles gar nicht so schlimm.
Ja, aber das ist ja irgendwie schon das Problem. Warum hat ein ängstlicher Opi, der statistisch gesehen wahrscheinlich niemals in seinem Leben eine Transperson trifft oder wenn er eine getroffen hat, es gar nicht gemerkt hat, dass er eine getroffen hat, warum hat er überhaupt was gegen mich?
Weil er dich nicht kennt und weil er das aus den Medien kennt.
Ja.
Und in den Medien ist es leider normal geworden, bestimmte Narrative über diese kleine Gruppe, die sich schwer wehren kann, zu verbreiten. So, das gilt auch für Menschen.
Ja, aber dann hast du ja eigentlich gerade gesagt, was ich ändern muss.
Ja. Ja, die Narrative müssen sich auf jeden Fall verändern.
Ja, dass eine Person, die nichts mit der Trans-Community zu tun hat und wahrscheinlich auch nie etwas mit uns zu tun haben wird, einfach vielleicht sich nicht so eine krasse Meinung bilden sollte, sondern...
Ja, und auch mal sich aktiv weiterbildet.
Ja, ich würde sagen, mein Buch kaufen.
Und zum Abschluss bitte ich meine Gäste immer, den Satz zu beenden, wie wir Gesellschaft besser machen können.
Ich finde, wenn ich jetzt sagen würde, dass wir die Gesellschaft besser machen können, indem wir uns wieder mehr zuhören, ist das irgendwie so ein Satz, den ich zuletzt viel zu oft überall höre und irgendwie nicht so ganz weiß, ob das überhaupt noch... Ja, es wäre voll wünschenswert, wenn wir uns alle wieder mehr zuhören. Aber ich glaube, wir können Gesellschaft besser machen, indem wir uns über Dinge, mit denen wir uns nicht auskennen, einfach mal gar nicht so eine starke Meinung bilden, sondern uns informieren, wenn uns etwas interessiert, bevor man sich echauffiert, bevor man eine Angst zu groß werden lässt, weil Angst ist ja auch oft Unwissen, was sich dann so ein bisschen hochschaukelt. Und ich bin tatsächlich gar nicht so gefährlich.
Bin ich voll bei dir. Also, dass du nicht ungefährlich bist, bin ich auch bei dir. Aber auch, dass wir vielleicht wieder lernen, zwischen Meinung und Fakten zu unterscheiden.
Ja, auch wichtig.
Also, genau, und dass wir Angst durch Wissen ersetzen. Und Wissen bedeutet aber Fakten.
Ja, absolut. Und auch Wissenschaft. Also, da sind echt viele kluge Leute, die echt viel wissen. Und auch da gibt es ganz viele tolle Formate und Ausschnitte und Informationen über Transpersonen, wie das eigentlich wissenschaftlich, ganz faktenbasiert eigentlich alles funktioniert und wo das herkommt. Und da kann man sich auch informieren.
Und das Informieren ist ja heutzutage Gott sei Dank gar nicht mehr so schwer.
Ja.
Vielen, vielen Dank. Das war total spannend. Vielen Dank für deine Zeit. Ich finde es unheimlich stark, wie du das alles machst und finde es auch ganz, ganz wichtig, dass du da bist und dass du representest und damit, glaube ich, schon unheimlich viel erreicht hast und wünsche dir ganz viel Kraft für die Zukunft, ganz wenig Hate und hoffe, wir sehen uns bald wieder.
Vielen Dank dir.
Gesellschaft besser machen. Eine Podcast-Produktion der Körperstiftung. Projektleitung Amira Naumann. Moderation und Redaktion Mushta Scherzada. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann abonniert ihn gerne und lasst eine Bewertung da.